Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie aus dem Leiden Next Studio hier in Frankfurt zu unserem alldonnerstaglichen Webcast. Dieser Webcast noch im Rahmen der kommenden Herbstakademie. Mein heutiger Studiogast hier ist Sebastian Kronbach. Hallo Sebastian.
Hallo Tom, grüß dich.
Und wir werden die Serie heute fortsetzen über die verschiedenen Diskussionsthemen zu dem Thema der Herbstakademie hier in Frankfurt, die hier über nächstes Wochenende stattfinden wird. Das Thema heißt ja eine Kultur der Zukunft, jenseits von Tradition, Moderne, Postmoderne. Und auf der Herbstakademie werden Sebastian und ich einen Dialog führen über Spiritualität in der Moderne, Postmoderne und was jetzt kommen mag. Und wir wollen heute einfach in dieses Thema gemeinsam einsteigen. Sebastian Kronbach ist denjenigen von euch, Ihnen, die auf der Herbstakademie schon waren, vielleicht auch bekannt. Er war vor 2 Jahren auch Referent und Dialogpartner auf der Herbstakademie. Er ist Redakteur der anthroposophischen Zeitschrift Info 3, ist ein auch sehr viel schreibender deutscher Blogger zum Thema Anthroposophie und neuere Spiritualität mit der Website Mission Mensch, heißt die?
Ja, genau.
Mission Mensch. Also Mission Mensch, Sebastian Kronbach googeln und man kommt auf einen sehr spannenden und sehr auch rege gelesenen Weblog über zeitgenössische Spiritualität sehr zu erfahren. Sebastian, du kommst aus der Anthroposophie, du bist auch sehr inspiriert von integraler Spiritualität. Was denkst du, ist überhaupt zeitgenössische Spiritualität im Gegensatz zu traditioneller Spiritualität? Wo stehen wir denn überhaupt heute? Wenn wir einfach mal anfangen, dass Spiritualität, wenn man prinzipiell darüber nachdenkt oder wenn man das Wort hört, im Prinzip einmal die großen Traditionen einfallen. Christentum, Buddhismus, Vedanta, indische Philosophie, vielleicht noch Schamanismus. Gibt es so etwas wie eine speziell zeitgenössische Spiritualität, die sich davon abhebt? Wie würdest du das als postmoderner Anthroposoph, wenn ich einmal so salopp sagen darf, wie würdest du das sehen?
Tom und auch alle anderen, die zuhören, ich glaube, wenn man sich überlegt, was Spiritualität heute ist oder morgen sein kann, dann ist es vielleicht oder kann es sehr hilfreich sein, sich zu überlegen, was es früher mal gewesen ist. Mhm. Und du hast jetzt schon so ein paar Stichworte gesagt. Ich bin ja wie du auch in einer Zeitung zu Hause oder Zeitschrift und wir müssen ja Schlagzeilen erfinden. Und wenn wir jetzt uns zusammen überlegen müssten, welche Headline hatte die Spiritualität der letzten 1.000, 2.000, 3.000 Jahre, dann würden wir uns vielleicht einigen können auf die Überschrift Erkenne dich selbst. Also die Überschrift der Spiritualität der letzten Tausenden von Jahren hatte immer was zu tun mit diesem Erkenne dich selbst. Und mein Empfinden ist, dass Spiritualität heute neben dieses Erkenne dich selbst ein Erschaffe dich selbst stellt. Und dieses Selbst ist natürlich dann nicht ein kleines Ego, sondern ein Selbst in Kommunion oder in Beziehung mit anderen Wesen, mit Menschen, die neben mir sind, in unmittelbarer Nähe, jetzt du oder diejenigen, die zuhören, aber was eben weitergeht bis letztlich in eine kosmische Dimension. Und ich denke, dass der Unterschied von Spiritualität bis heute und ab heute ist, dass wirklich bis heute dieses Erkenne dich selbst ist und aus diesem Erkenne dich selbst heraus dieses Schaffende, nach vorne gerichtete, erschaffe dich selbst gerichtet ist. Und wenn ich vielleicht noch einen Moment die beiden Qualitäten von diesem Erkenne dich selbst und erschaffe dich selbst versuche zu beschreiben, dann ist dieses Erkenne dich selbst etwas, was fragt, woher komme ich? was ist eigentlich mein Ursprung, was so ein bisschen eine Geste, das kannst du jetzt nur sehen und die anderen nicht, nach hinten gewandt. Was ist eigentlich der Grund, Steiner würde das Urselbst nennen, Andrew Cohen vielleicht Ground of Being, aus welchem Urselbst stammen wir und in welchem Urselbst sind wir auch immer zu Hause, und erschaffe dich selbst, das ist eine Qualität, die ist nach vorne gerichtet, die ist permanent unzufrieden, die will mehr, die will die nächste Dimension. Und ich habe das Gefühl, dass heute eine Spiritualität dann modern ist, wenn sie aus dieser Seinsqualität des Ich habe erkannt, das, was ich bin, rausgeht und was Neues macht. Und wenn sie es nicht tut, wenn sie nur schafft, wenn sie schafft, ohne verankert zu sein in diesem Erkenne dich selbst, dann wird es, im Schwäbischen würde man sagen, schaffe Häusle, baue Geld, dieses immer weiter, immer weiter, immer weiter, ohne eine Rückversicherung in dem, was immer ist. So, für mich ist es so, dass es einfach miteinander wirkt. Erkenne dich selbst, erschaffe dich selbst, sind nun zwei Qualitäten, die nebeneinander stehen, und im Westen, das vielleicht als Schlusssatz, gibt es immer schon diesen Werdensaspekt, diesen Schaffensaspekt, und jetzt haben wir zum ersten Mal, glaube ich, das Gefühl, dass auch dieser Teil ein göttlicher Teil ist und auch dieser Teil etwas ist, was wirklich eine Verankerung in diesem Spirituellen hat und nicht nur das Sein und die Ruhe und sozusagen der väterliche Daseinsgrund, sondern auch das, was powert und Gas gibt. Auch das hat eine Ursache im Geist, im Ideellen, im Spirituellen. So lebt das in mir jedenfalls im Moment.
Nee, ist total spannend. Ich würde vielleicht noch einen Schritt zurückgehen wollen und einfach mal die Tatsache thematisieren, dass wir hier sitzen, zwei noch relativ junge Männer, die eigentlich nicht sehr traditionell eingestellt sind, die sich durchaus selber als progressiv erleben, die aufgeschlossen sind, eine gewisse Intellektualität besitzen und die sich über Spiritualität unterhalten. Und das ist an und für sich eigentlich kein selbstverständliches Phänomen, wenn man so über die letzten 30 Jahre zurückblickt. Das heißt, dass Menschen wie wir, die jetzt nicht unbedingt in ein traditionelles Christentum eingebunden sind, die auch nicht diese New Age-Romantik unbedingt als ihr eigenes erleben, die durchaus auch eine gewisse Intellektualität wertschätzen, dass die einen positiven Bezug zur Spiritualität haben, finde ich ein Phänomen, das eigentlich in unserer Zeit wieder möglich geworden ist und das an und für sich schon einmal phänomenal ist. Weil hier kommt etwas in den gesellschaftlichen Diskurs hinein, um ein sehr intellektuelles Wort mit reinzubringen, in den gesellschaftlichen Diskurs, das früher eigentlich eher traditionellen Schichten vorbehalten war, weil wir würden uns sonst vielleicht eher über gesellschaftliche, über soziale Fragen, vielleicht über Philosophie unterhalten, aber nicht über das, wofür das Wort Spiritualität steht. Und dies, würde ich sagen, ist ja einer der großen Verdienste unserer postmodernen Zeit, dass es so etwas wie einen modernen oder man kann auch sagen postmodernen Diskurs über diese tiefen Schicht der menschlichen Existenz gibt. Ist das nicht an und für sich schon einmal einfach ein bemerkenswertes Phänomen?
Absolut. Ich würde gern die Stelle aufgreifen, wo du uns jetzt hier beschrieben hast, wie wir in diesem Raum sitzen mit diesem Mikrofon und gleichzeitig auf diese eigentümliche Art und Weise, die ich im Leben nicht begreifen werde, verbunden sind durch technische Möglichkeiten mit sehr vielen Menschen, die jetzt überall sitzen und sich ihre Gedanken machen. Etwas von dem Phänomen, warum das geht, hat jetzt mal ganz konkret in diesem Fall Tom, Frankfurt, hier in Niederursel damit zu tun, dass zum Beispiel du jemand bist, der, wenn er mich anschaut, fragt, also ein Potenzial abruft. also der in diesem Blick, den es jetzt gerade hat, nicht damit zufrieden ist, irgendeine Antwort zu bekommen. Und für mich ist diese Spiritualität, die das, was gerade da brennt oder was du beschrieben hast, auch als an und für sich ein Phänomen, immer dann da, wenn Menschen zusammen sind, die einerseits wirklich was von einem fordern und nicht zufrieden sind mit irgendeiner Antwort und andererseits auch wieder eine Ebene haben, wo sie auch eine unvollkommene Antwort als einen Versuch würdigen und respektieren. Mhm. Aber wirklich die neue Qualität, finde ich, ist, dass man zum Beispiel auch mehrere Wörter benutzen kann für bestimmte Dinge. Also ich muss nicht mehr ein religiöses Wort benutzen, aber ich kann zum Beispiel ein religiöses Wort benutzen. Aber ich kann auch fragen, was ist das Größte in dir und was ist das Heiligste in dir? Und mein Empfinden ist, es ist weniger das Wort selber, sondern es kommt darauf an, woher dieses Wort kommt und wer das ausspricht. Und deswegen bin ich gerne hier, konkret jetzt bei dir, aber auch zum Beispiel in der Herbstakademie oder an anderen Orten, jedenfalls da, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist nicht das Wort, was ich benutze, aber der Raum, aus dem dieses Wort kommt, der hat so eine erschreckend schöne Kraft, dass ich mich von diesem gerne ergreifen oder faszinieren oder wie auch immer lasse. Korrespondiert das mit etwas, was in dir ist?
Absolut. Hm. Weil hier etwas ist, was als Tiefe bezeichnet werden kann, oder was auch als Präsenz bezeichnet werden kann, das ein normales intellektuelles Verständnis übersteigt. Und ich glaube, dass das auch das Spannende ist an einem sogenannten postmodernen Diskurs über Spiritualität, dass wir in der Lage sind, mit einer modernen Begrifflichkeit diese Frage, die du am Anfang gestellt hast, wer sind wir, jenseits von intellektuellen Grenzen zu stellen. Das heißt, wir haben in unserer westlichen Kultur eine unheimliche Komplexität erreicht, auch eine Komplexität des Wissens und des sich mit der Welt Beschäftigens, das uns unheimlich viel an Kultur, Technik, was auch immer ermöglicht hat und gleichzeitig eine gewisse Verlorenheit mitproduziert. Mhm. Es gibt ein interessantes Buch, das jetzt gerade rausgekommen ist, das ich noch nicht gelesen habe, aber von dem ich jetzt einiges gehört habe. Das ist von Gerd Skobel, bekannter Fernsehmoderator, der eindeutig viel Tiefgang hat.
Und auch schon Wilber erwähnt hat.
Auch Wilber erwähnt, Steiner auch, ich weiß gar nicht. Der hat gerade jetzt ein Buch rausgebracht, Weisheit von dem, was uns fehlt. Und er spricht sehr stark über die Komplexität der westlichen Gesellschaft und wie letztendlich es die Weisheit ist, die allein in der Lage ist, mit Komplexität zurechtzukommen.
Oh, schön.
Und er trifft hier meines Erachtens einen Punkt und auch einen Nerv unserer Zeit, dass die Komplexität nicht allein eben mit Intellektualität bewältigt werden kann. Es braucht Intellektualität, sondern es braucht auch eine, ich würde es so formulieren, ich weiß nicht, wie sehr von mir, eine Simplizität, eine Einfachheit jenseits dessen und eine Tiefe jenseits dessen. Und er, er ist ein Zen-Praktizierender, spricht einfach von dieser Erfahrung und von dieser Notwendigkeit, aus der Erfahrung von Transzendenz heraus, sich mit der Komplexität von Welt zu beschäftigen und geht dann auch so weit zu sagen, wir brauchen einen Weisheitsrat für Politik, wo es nicht nur Leute gibt, die Fachwissen haben, sondern Leute gibt, die Tiefgang haben, existenziellen menschlichen Tiefgang haben, um mit einer Welt, deren Komplexität ja explodiert, sich menschlich auseinandersetzen zu können. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Zugang. Und ich finde es auch ganz spannend, dass jemand wie Gerd Skobel, der ja ein öffentliches Standing hat, der eine Fernsehpräsenz hat, sogar eine eigene Fernsehshow hat, zu solchen Gedankengängen kommt. Und ich finde es ein Zeichen unserer Zeit, dass so etwas eben auch von jemandem wie ihm öffentlich artikuliert wird. Und das finde ich die Stärke der Gegenwart, auch die Stärke der Postmoderne, dieses Wiedererkennen von Tiefe, was sehr viel mit dem zu tun hat, was du am Anfang mit dieser Frage gestellt bezeichnet hast, wer bin ich, jenseits eben einer rein intellektuell beantwortbaren Frage.
Ich würde gerne noch ein Wort neben, neben die Aspekte stellen, die du gerade gesagt hast, und zwar das Wort der Entscheidung. Du hast zum Beispiel gesagt, Skobel hätte das erkannt oder es gibt eine Notwendigkeit für... mein Empfinden ist, gerade in dem Kontext von Enlightened Next, dass es ein paar Leute gibt, die sich irgendwann dafür entschieden haben, dass ihnen das wichtig ist. Oder anders gesagt, die sich dafür entschieden haben, diese Transzendenz nicht nur in einem Hinterstübchen für sich allein zu genießen, sondern damit in die Welt zu gehen, bei allen Konflikten, die das bedeutet. Weil das ist eine Gefahr, wenn man sozusagen übertreibt, hat man sofort einen missionarischen Drang, wenn man in Klammern sagt, warum nicht? Wenn man nicht übertreibt, dann nimmt einen keiner ernst. Also ich denke, es gibt eine Notwendigkeit und so weiter, aber es gibt eben auch die Entscheidung von einzelnen Leuten, die sagen, und das ist mir jetzt wichtig und ich werde jetzt dazu eine Aussage machen oder mein Leben danach ausrichten. Und zwar nicht nur am Sonntag und nicht nur am Wochenende, sondern von Montag bis Sonntag. Mhm. Und dann kann immer wieder auch was schief gehen. Also jetzt hören uns Leute zu, die uns kennen. Und wenn man öffentlich dann noch so eine Entscheidung kundtut, dann führt das auch dazu, dass die einen dann angucken und sagen, stimmt das denn? Lebt denn der Steininger so? Macht er das? Ist der Grunbach wirklich so einer oder ist es, er erzählt jetzt wieder nur eine Geschichte? Mhm. Und deswegen glaube ich, dass wenn man so eine Entscheidung fällt, dass eine Transzendenz auch im Alltag von Bedeutung ist, dann kann das was sehr Radikales sein, was einen auch hinweghilft über die ein oder andere postmoderne Suffisanz oder Zynismus, der einem dann so begegnet. Ohne dass man da nun so wie so ein Gladiator dagegen das Böse kämpft oder sowas, sondern eher so wie so ein warmes Messer durch kalte Butter versucht so durchzugehen. Also das ist ein bisschen, was ich auch mit dem Aspekt von Enlightened Next verbinde und warum ich auch das Empfinden habe, dass Anthroposophie da was von lernen kann oder ihr auch von uns was annehmen könnt, eben in dieser Entscheidung für diese Welt in irgendeiner Art und Weise da zu sein. Und möglichst nicht in irgendeiner, sondern in der bestmöglichen. Verstehst du das so?
Absolut. Es ist ein ganz spannender Punkt, den du ansprichst, den ich gerne auch ein bisschen jetzt von meiner Seite her beleuchten oder befragen möchte, weil du dieses sich ausrichten thematisiert hast. Weil ein Thema unserer gegenwärtigen Zeit ist natürlich auch dieser radikale Individualismus unserer Zeit, der seine positiven Seiten und seine Schattenseiten hat, der aber sicher eine Betonung des Individuellen mit sich gebracht hat, wie wir sie in unserer 30.000-jährigen Kulturgeschichte noch nie gekannt haben. Also dass ich mir überhaupt meiner Individualität so bewusst bin, wie wir, gerade wenn wir hier sitzen, uns unserer jeweiligen Individualität bewusst sind, ist ein kulturelles Phänomen, das neu ist. Und dieses sich ausrichten, das du hier thematisiert hast, ist natürlich schon vom Wort her etwas, was diese Individualität überschreitet. Weil in dem steckt ja, dass ich mich auf etwas ausrichte. Und wenn man unsere gegenwärtige Spiritualität anschaut und schaut, was sind denn die Schattenseiten dessen, dass wir haben gerade über die positiven Seiten gesprochen, dass wir überhaupt über diese Tiefe sprechen können, aber was sind denn die Schattenseiten dessen, ist, dass dieses sich ausrichten auf etwas eigentlich sehr misstrauisch beobachtet wird. Es ist total okay, Tiefe zu erfahren. Es ist absolut okay, davon zu sprechen, dass man in Kontakt mit etwas ist, das transzendent ist. Aber sich auf etwas ausrichten, das ein Kontext ist, das vielleicht etwas ist, das mich als Individuum übersteigt, da laufen alle unsere antihierarchischen Reflexe sofort auf Hochtouren. Und wenn ich mich so die Frage stelle, was ist denn so die Aufgabenstellung einer Spiritualität, die wohin geht, ist es auch dieses anzuerkennen, dass Spiritualität, wenn man sie wirklich ernst nimmt, immer auch Individualität übersteigt. Und dieses sich selbst erfinden, also wohin geht es, kann meines Erachtens auch nur in einem Kontext stehen, mit der Frage, ja, wohin soll es denn hingehen und in welchem Zusammenhang steht denn das Ganze? Und viele Diskussionen, die ich über gegenwärtige Spiritualität habe, sind immer auf diesem Punkt ein bisschen neuralgisch, wo Leute dann sagen, das ist eigentlich total traditionell. Da sind wir sofort wieder in der Kirche, da sind wir sofort mit dem sich unterordnen unter etwas. Und diese Gefahr ist ja real, aber trotzdem, glaube ich, ist das so ein wichtiger Punkt, zu sehen, dass man als radikaler Individualist eine Erfahrung von etwas haben kann, dass man als radikaler Individualist aber sich selber nie vom Thron stoßen möchte. Aber Transzendenz, wenn man wieder das Wort ernst nimmt, heißt natürlich auch, dass gerade ich transzendiert bin. Und das ist in den Leiten Next so auch ein Schwerpunkt unserer Arbeit, so dieses zu sehen, Moment mal, da gibt es hier wieder was Größeres. Und dieses Größere dann auch in diesem evolutionären, diesem Entwicklungsprozess gesehen wird. Aber dieses Spannungsverhältnis zwischen dem, wir sind Individuen, das ist was absolut Positives, dass wir Individuen sind, aber da ist mehr als das. Und die spirituelle Erfahrung ist eigentlich eine existenzielle Erfahrung dieses mehr als das.
Ich würde gerne neben diesem Gedankengebäude, was du da gerade schön aufgebaut hast, ein kleines praktisches Beispiel stellen, wie man, ich benutze jetzt mal das Wort Seele, diese Dimension vermitteln kann oder diese Qualität, wie diese Seele das bekommen kann. Es gibt, und also meine Überzeugung ist, dass es sehr schwer ist, dass es geht, aber dass es sehr schwer ist, einem Menschen mit 40, 50 oder älter zu sagen, so jetzt fang mal an, dich auszurichten. Meine Erfahrung ist, dass es sehr gut ist, wenn man möglichst früh damit anfängt, dass man sich an etwas ausrichtet. Und ich finde das ein sehr schönes Beispiel, was ich von Rudolf Steiner kenne, der gesagt hat, ein kleines Kind lernt eigentlich nicht aufrecht stehen dadurch, also ein Aspekt sind natürlich die Muskeln und das Wachstum, im integralen Kontext würde man sagen dann oben rechts. Aber es gibt auch etwas, wo es um links lernt. Also wie richtet eigentlich die Seele sich aus? Und dann beschreibt er so, gehen Sie mit Ihrem Kind an große Bäume. Und dann stellen Sie das Kind vor den Baum und dann soll das Kind nach oben schauen. So wirklich den Kopf so in den Nacken legen. Und diese unfassbare Größe dieses Baumes erleben. Wir kennen das ja alle, als Kind wirkt das ja nochmal ungeheuerlicher, viel größer, als es uns als Erwachsener erscheint. Und er sagt, die seelische Aufrichtung findet eigentlich statt, indem das Kind immer wieder Sachen sieht, die größer sind als es selber, die auch in gewisser Weise eine Art Mysterium sind. Weil was ist so ein Baum? Das ist auch ein Mysterium. Oder zum Beispiel ein anderer Mensch, ein Klassenlehrer oder zum Beispiel, indem es ein Gedicht lernt, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, es ist von Hebbel, dieses Hab Achtung vor dem Menschenbild und denke, dass wie auch verborgen darin für irgendeinen Morgen der Keim zu allem Höchsten schwillt. Und dann Hab Achtung vor dem Menschenbild und dann geht das Gedicht so weiter, dass dasjenige, was diesen anderen Menschen wachsen lässt, vielleicht aus dir kommt. selbst wenn das nur wie ein Frack erscheint, dieser Mensch, wie was heruntergekommen ist. Also dass es immer eine sichtbare oder unsichtbare Dimension gibt, die immer größer ist. Und du hast es jetzt, du hast es sozusagen als intellektuelles Gebäude aufgebaut. Und was ich gerne hier, aber vor allem vielleicht auch an der Herbstakademie mal besprechen würde, gibt es gute Beispiele oder gibt es noch unentwickelte, tolle, neue Ideen, wie man diese seelische Qualität im Menschen, wie man das anlernen kann. Weil das geht nicht von jetzt auf gleich. Man kann nicht sagen, so, jetzt richte dich aus. Die Seele ist so ähnlich wie ein Körper. Du bist ein Marathonmann. Das geht auch nicht von jetzt auf gleich. Oder was die Frage an alle oder an dich jetzt ist, wie lernt die Seele sich aufzurichten? Wie lernt dieses Ich über sich hinauszugehen? Ist das nur ein intellektueller Imperativ oder kann man das irgendwie, wie geht das? Also wie macht ihr das oder was habt ihr für Ideen, wie man das gesellschaftlich regeln kann? Nicht regeln ist das falsche Wort, aber initiieren kann oder dazu inspirieren kann. Das finde ich eine wichtige Frage, auf die ich nur Teilantworten habe. Vielleicht hast du andere.
Kennst du denn diesen Zeitungscomic Heger der Schreckliche?
Ja, klar. Ja, mein Vater hat ihn sehr geliebt.
Ich habe das auch sehr geliebt. Und der Heger der Schreckliche, ich denke, das ihn viele kennen. Hm. Und der in seiner podierten Weise immer auch ein hervorragender Ausdruck des Zeitgeists war. Mhm. Und es gab einen bestimmten Comic, der in einer österreichischen Tageszeitung damals erschienen ist und den ich jahrelang bei mir irgendwo auf der Pinnwand hängen hatte. Da steht der Heger vor dem Sternenfirmament und sagt, ist das nicht faszinierend? Die sind so klein und mickrig und ich bin so groß.
Schön, ja. Okay.
Und ich habe mir damals das ausgeschnitten und aufgehängt. Und ich glaube, den Anfangspunkt, den du setzt, und das hat, also ich bin auf diesen Comic gekommen, jetzt, wie du diese Geschichte erzählt hast mit dem kleinen Kind und dem Baum.
Ja.
Dieses Anerkennen, dass es etwas gibt, das mich wirklich überragt. Oder diese Perfidie, den Sternenfirmament anschauen zu können und wirklich die Wahrnehmung zu haben, das ist doch gegenüber mir absolut mickrig,
okay,
was dort oben in diesem Schwarz herumhängt oder wie auch immer. Das heißt, es ist eine Geisteshaltung und diese Geisteshaltung überhaupt reinzulassen, dass da etwas ist, wo ich Teil davon bin oder wie auch immer, das alles überragt. Diese Ehrfurcht. Nicht umsonst ist das Wort Ehrfurcht ein vollkommen verstaubtes Wort. Man kann nicht das Wort Ehrfurcht erwehren, ohne irgendwie ein bisschen schräg angesehen zu werden. Zumindest in aufgeklärten, progressiven Kreisen, also in stramm katholischen Umgebungen ist das anders. Und zu sehen, dass ich eigentlich spirituell ein Problem habe, um es mal so zu sagen, wenn ich keine Ehrfurcht haben kann. Wenn ich nicht sehen kann, dass da etwas ist, an dem ich mich aufrichten kann und an dem ich mich ausrichten muss, weil es mich übersteigt. Ich glaube, dass das eine Fragestellung ist, die spannend ist zu diskutieren, wenn man diskutiert, wo gehen wir denn hin, weil wir haben sehr viel Innerlichkeit, ja. Aber da ist wirklich im Gegensatz zu vor 100 Jahren oder 50 Jahren, in den 50er Jahren, wo dieses Erfahren einer spirituellen Dimension überhaupt unmöglich war, ist es wieder möglich. Das ist einer der Verdienste der letzten 20, 30 Jahre, dass das wirklich wieder ein allgemein zugängliches Gut geworden ist. Aber so etwas wie Ehrfurcht, eine Ausrichtung vor etwas Größerem, klingt absolut reaktionär.
Hast du wirklich das Gefühl, dass das so ist? Also ich finde das, ja. Also einerseits kann ich das sehr gut nachvollziehen, andererseits habe ich das Gefühl, das kommt ein bisschen darauf an, wie du, ich und andere, die eine Beziehung zu diesem Wort haben, dieses Wort leben oder diese Beziehung leben. Und nach meiner Erfahrung geht es relativ schnell, diese vorher noch, ich glaube, es gibt in jedem Moment, in jedem Menschen dieses Feld der Ehrfurcht, des Heiligen und des das, was man eigentlich damit meint. Und ich empfinde es als einerseits Herausforderung, aber andererseits ist gar nicht so schwer, diese Dimension anzusprechen. Wichtig ist, dass man sozusagen weiß, vielleicht hilft da auch sowas wie Spiral Dynamics, wo steht dieser Mensch, wie muss ich den ansprechen? Aber ist es nicht doch möglich, über einen Blickkontakt, über ein Wort, eine Geste, die passt, diese Ehrfurcht zu wecken oder diese Dimension anzusprechen? Oder also wie schwer ist das? Empfindest du das als wirklich so unmöglich oder so seltsam in der Welt? Oder ich hab auch andere Erfahrungen damit gemacht, gar nicht so schwer ist.
Ich finde es überhaupt nicht unmöglich.
Ja.
Ich finde es trotzdem sehr gegen den Zeitgeist gerichtet. Hm. Weil der Zeitgeist, so wie ich ihn erlebe, als eine der höchsten Wertigkeiten zum Beispiel die Ironisierung von allem und jedem hat. Also dieses Cool, das wir wirklich wertschätzen, hat damit zu tun, dass ich alles und jedes mit Ironie belegen kann. Aber Ironie ist das absolute Gegenstück zu Ehrfurcht. Oder die zwei Dinge, wenn zwei Dinge nicht zusammengehen, dann Ironie und Ehrfurcht. Eins von den zwei kann nicht am selben Platz sein. Und nicht gegen Ironie. Ironie ist auch die Fähigkeit, sozusagen sich selber mit Distanz sehen zu können. Das ist auch eine Leistung. Aber zu sehen, wenn ich wirklich die Ironisierung von allem jedem als höchsten kulturellen Wert sehe, und das würde ich teilweise als unsere gegenwärtige Verfasstheit betrachten, dann ist das etwas, wo Ehrfurcht keinen Platz hat. Mhm. Nicht, dass es nicht sehr wohl erstens möglich ist, zweitens erstrebenswert ist und drittens in Ansätzen auch vorhanden ist, aber dass es nicht das ist, was heutzutage als cool empfunden wird. Mhm. Ist mein Eindruck. Mhm. Korrigiere mich, wenn das anders ist.
Tom, ich denke einfach, das hat wirklich dann letztlich damit zu tun, wo man sich bewegt. Ja. Ich denke nur, vielleicht abschließend dazu, dass es deiner, meiner und der Leute Job, die uns zuhören, ist, möglichst sofort, immer an möglichst vielen Stellen auch diese Ebene anzusprechen. Und zwar schon auch, wenn man mit Kindern zu tun hat, wenn man mit Alten zu tun hat, in jeder Situation. Also es gibt eigentlich keinen Moment, wo man nicht auch diesen Sprung über diese Postmoderne machen kann, wieder in diesen Ehrfurchtsmoment hinein. Meine Frage war einfach am Anfang, vielleicht ist das auch eine gute Frage, wenn wir nachher vielleicht in die Telefonate gehen, wie praktisch könnte das aussehen, dass man wieder einen Zugang zu dieser Dimension des Ehrfürchtigen oder Demütigen oder wie man es nennt, bekommt. Wie tun, ist meine Frage. Und deswegen dieses Bild mit Steiner zum Beispiel oder dieses, wenn ich diese Gedichte lerne, habe Achtung vor dem Menschenbild, das ist einfach, oh, wenn ich das so eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen in der Schule mache, dann tut sich was. Ja,
absolut.
So. Und da ist die Frage, wie kann man das machen in verschiedenen Dimensionen, in der Schule, im Kindergarten, im Krankenhaus, wo auch immer. Also ich war jetzt wieder in der Klinik, da hängt dann einfach so ein Kreuz. Okay, früher hat man ein Kreuz hingehängt. Es ist nicht ohne, aber es reicht irgendwie auch nicht. Ne?
Ja, und es ist auch nicht möglich, einfach zu solchen traditionellen Symbolen
eben
unbeschränkt zurückzugehen. Weil diese Selbstständigkeit, diese Selbstbewusstheit, die wir seit der Moderne und verstärkt seit der Postmoderne uns erarbeitet haben, ist ja auch ein Wert.
Hm. Und auch die Ironie ist ein Wert.
Auch die Ironie ist
weißt
ein
du,
Wert.
Ganz kurz, es gibt ja dieses schöne Modell, was da in Dorna steht, dieser Menschheitsrepräsentant, der wirklich das das höchste Ideal des Menschseins repräsentiert. Und der hat oben in der Ecke eine kleine Figur, die heißt der Weltenhumor. Das heißt, der ist auch da drin und das nimmt dieser ungemeinen Würde oder dieser Ehrfurcht, die man vor diesem Repräsentanten der Menschheit in seiner zukünftigsten Gestalt haben kann, nichts. Er ist irgendwie auch da. Er gehört auch mit dazu. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, und das ist auch übrigens etwas, was Andrew Cohen für mich sehr modern macht, dass er Schluss macht mit der Trennung. Also früher konnte man entweder, war Spiritualität etwas, was mit Leid und Schmerz und so, man muss durch den Schmerz, oh, so alles tränenreich. Und die anderen haben gesagt, alles Quatsch, das ist Freude und Glück und so weiter. Und nicht nur Andrew Cohen, aber auch er zeigen, dass tiefster Ernst und tiefste Ehrfurcht und ich glaube, er würde das nennen ekstatische Freude, dass das nichts Widersprüchliches ist, dass das in eins zusammenfällt. Und diese postmoderne Spiritualität oder mein Job, unser Job könnte es sein, ein Verständnis dafür zu wecken oder ein Erleben, du darfst Freude, du darfst Ekstase, du darfst absolutes Glück. Und es ist nicht ein Widerspruch von tiefster Ehrfurcht, sondern wenn du die tiefste Ehrfurcht bis zu Ende durchgehst, landest du, um es etwas platt auszudrücken, in dieser ekstatischen Freude. Und wenn du die höchste Freude wirklich durchstößt, landest du, wieder etwas profan ausgedrückt, eben in dieser Ehrfurcht. Mhm. Dass das eins sein darf, dass man das nicht trennen muss, das erlebe ich bei Ken Wilber, aber auch eben ganz praktisch in vielen Texten oder auch Videos, die man sich anschauen kann, sowohl in der Bewegung, aus der du kommst, aber auch eben in der Anthroposophie immer wieder, wo das immer wieder zusammenfällt, letztlich eben auch in diesem Teaching Model da in Dornach.
Genau. Vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, auch das Gespräch aufzumachen und zu sehen, ob hier sich jemand in unser Gespräch mit einschalten würde. Es würde uns beide sehr freuen.
So ist es.
Das braucht einen kurzen Augenblick. Ich glaube, dass es jetzt offen ist. Ich sage noch ganz kurz für diejenigen, die die Telefonnummer vielleicht nicht zur Hand haben, noch einmal die Telefonnummer, über die man sich einwählen kann, falls ihr hauptsächlich oder jetzt gerade per Computer dabei seid. Die Telefonnummer, über die ihr oder sie sich einwählen können, ist 001 219 509 8 und 3x die 2. Und der Zugangscode danach wäre 52 95 00, abgeschlossen mit der Raute-Taste. Und noch einmal dazu gesagt, die Bitte, entweder mit Computerlautsprechern oder mit Telefon dabei zu sein, nicht beides, weil sonst haben wir ein Echo, das das Gespräch schwieriger macht als notwendig. Und vielleicht haben wir ja jemanden in der Leitung. Wenn dem noch nicht so ist, würde ich gern nochmal das Gespräch zurückbringen auf das, was du ganz am Anfang angebracht hast, nämlich du hast diese Unterscheidung gemacht zwischen die Frage, wer bin ich?
Erkenne dich selbst,
erschaffe dich selbst. Und erschaffe dich selbst. Und vielleicht, was meinst du mit diesem erschaffe dich selbst? Weil bis jetzt hatten wir unser Gespräch ja noch sehr im Rahmen des Erkenntnisses erkenne dich selbst geführt, oder zumindest dieses Ja, hallo, da ist jemand in der Leitung.
Ich habe hochgebracht.
Hallo?
Das möchte ich auch gerne wissen.
Okay, ich glaube, das war jetzt doch nicht direkt gemeint. Wenn du kurz darauf eingehen magst.
Ja. Es gibt ja, glaube ich, jeder kennt ein tiefes Gefühl der Unzufriedenheit und der ja, es reicht nicht und es man ist unzufrieden mit dem, so wie es ist. Und wenn man dieses Gefühl zurückverfolgt an die Stelle, wo es eigentlich herkommt, ich meine es jetzt in einem geistigen Sinne, dann ist man eigentlich an einer Stelle, wo Unzufriedenheit mit dem, wie es ist, ein großartiges Gefühl ist, was sich in großer Zufriedenheit auflösen kann, weil Unzufriedenheit mit dem, was es ist, wie es jetzt gerade ist, regt dazu an, es besser zu machen, es anders zu machen, und man ist unmittelbar, findet man sich wieder in der Situation, die man aus dem traditionellen Kontext kommt, kennt, wenn Gott die Welt erschafft und na, das ist noch nicht so und das, und dann macht man noch was dazu und dann kommt das Wasser und dann könnte man auch sagen, warum war er am vierten Tag nicht zufrieden? Soll er mal zufrieden sein, dieser Gott da? Nee, immer weiter und noch was und noch eine Dimension höher, bis er dann am Ende denjenigen im religiösen Kontext geschaffen hat, der den Job dann übernehmen kann. Also für mich ist dieses Erschaffe dich selbst eine große Glückserfahrung, dass Schaffen selber auch einen geistigen, einen spirituellen Grund hat, woher das kommt. Nämlich, wenn ich es einfach sage, der göttliche Drang, etwas in diese Welt zu bringen oder überhaupt selbst Welt zu werden.
Dann kann ich mich ja nur vollen Herzens anschließen, weil ich auch den schlechten Ruf der Unzufriedenheit hier irgendwie...
Ja, großartig. Dann bist du lebendig, oder Frage Tom?
Stellen möchte, weil was heißt denn Unzufriedenheit, wenn man es positiv formuliert? Es heißt ja nichts anderes, als dass ich kenne, dass viel mehr möglich ist. Unzufriedenheit heißt Erkenntnis von Potenzial. Und Frieden, auch innerer Frieden, da ist etwas unheimlich tief Wahres drinnen. Aber es gibt ein Spannungsverhältnis, wo dieser Frieden da ist, aber gleichzeitig wirklich eine ganz kreative Unzufriedenheit, weil ich einfach merke, mehr ist möglich. Und das kommt nicht aus einem Erkenntnis von Mangel, sondern aus einer Erkenntnis von Möglichkeit. Und das ist dieses ekstatische Werdenwollen auch. Und dieses einfach dieses sich selber erschaffen oder überhaupt die Welt erschaffen, ist ja ein kreativer Zugang, der wirklich eine andere Dimension von Spiritualität ist, die ich unheimlich spannend finde, weil das eine tiefe geistige Qualität hat. Es ist nicht so dieses Unzufriedenheit in den Oberflächlichen, sondern es ist eine tiefe, existenzielle, positive Unzufriedenheit als Erkenntnis, dass in einem ganz ekstatischen Sinn so viel mehr möglich ist. Und das als spirituelle Qualität zu sehen, finde ich unheimlich aufregend. Und das ist auch das, wo nachdem beide von uns, von unseren Zugängen her, auch diesen evolutionären Aspekt so wichtig empfinden, wo ich genau diesen evolutionären Aspekt drinnen sehe, der eben etwas anderes ist als dieses nur Frieden suchen. Vielleicht jetzt noch einmal kurz der Versuch, wir hatten so im Nebenbei ein paar Stimmen gehört, wenn sich jemand jetzt hier ins Gespräch mit reinbringen wird, möchte, die Leitung ist offen. Hallo, ist da jemand? Wir hören nur die Handhabung eines Telefonhörers, aber noch keine Stimme.
Ich würde gerne was fragen. Kann man mich hören?
Ja, man kann dich hören.
Also hier ist Christi aus Frankfurt und ich wollte Sebastian fragen in Bezug, also wie das ist mit der Ehrfurcht oder wie man das realisieren kann oder wie. Welche Situationen gibt es in unserer Welt, die dem dienen? Und da wollte ich eigentlich zurückfragen, weil wir aus der Anthroposophie eigentlich sowas kennen, dass man eigentlich die Leistung von Menschen anerkennt. Letztlich findet man ja Steiner einen ganz überragenden Beispiel. Und das, also dieses Beispiel an Menschen, die etwas geleistet haben, das ist doch etwas, was einen ausrichtet, oder? Oder wie siehst du dieses Verhältnis in Bezug auf Menschen?
Ja, Christi, natürlich, genauso wie du das gesagt hast, ausrichten an der Leistung der Menschen, und es gibt ja ganz viele Beispiele, wie man das dann auch wirklich machen kann. Zum Beispiel, dass man diese Menschen kennenlernt, dass man ganz praktisch zu Menschen geht, die eine handwerkliche Fähigkeit besitzen. Also in der Schule macht man das zum Beispiel und geht dann dahin und schaut, was leistet so ein Schuhmacher zum Beispiel, oder was leistet ein Schmied, oder was leistet jemand, der in einer Behinderteneinrichtung arbeitet. alles etwas, was ich als Kind oder wie auch immer ich dann gerade in diesem Zustand bin, nicht kann. Also das gibt es natürlich da. Meine Frage ist wirklich, was für neue Ideen, also neulich hattet ihr ja Axel Ziemke am Telefon, was für neue Ideen haben wir, wie wir diesen Prozess des Werdens und der Ausrichtung und der Ehrfurcht in die Welt bringen können? Was für neue Ideen gibt es? Also ich habe da nicht viele, ich habe da kein Konzept oder keine neue Theorie, wie das gehen kann. Ich selber kann das eben versuchen, aus der Anthroposophie heraus zu machen. Und das ist letztlich auch wieder in einer gewissen Weise traditionell. Christi, du hast jetzt gesagt, Ausrichtung an Menschen, das heißt bei uns zum Beispiel, was ich erwähnt habe, das sind die Gedichte, das sind die Besuche von diesen Menschen, das ist der Klassenlehrer, der als eine liebende Person gesehen wird. Axel Ziemke könnte das besser noch beschreiben, als ich das kann. Das ist, kann in gewisser Weise auch am Anfangsstadium die Religion zum Beispiel sein. Also Religion kann am Anfang wie ein Fahrstuhl wirken. Oder wie ein Förderband. Ken Wilber hat das, glaube ich, mal als Förderband bezeichnet. Aber ab einer gewissen Stelle kann dieses Förderband auch wieder in den Keller führen, wenn es eben dann nicht verstanden wird als ein Mittel, um auf etwas hinzuweisen. Wenn man sozusagen, wie das im Buddhismus heißt, den Finger, der auf den Mond zeigt, mit dem Mond selber verwechselt. Und das ist im Moment dann eben doch auch die Schattenseite, das nur ganz kurz erwähnt, in der Anthroposophie oder auch in anderen spirituellen Strömungen, wo man den Hinweis auf die Wahrheit mit der Wahrheit selber verwechselt. Also den Finger auf den Mond mit dem Mond selber. Und da nützen uns dann, vielleicht können wir uns da begegnen, Christi oder Tom, immer wirklich auch wieder nur echte Erfahrungen. Dass zum Beispiel man auch mit Kindern Stille erfährt. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit. Das weiß ich von meinem Sohn, der ist nicht auf einer Waldorfschule. Die haben einfach große Momente der Stille immer wieder geübt. Und haben da eine Gemeinsamkeit erfahren, die weit über sie hinausgeht. Vielleicht ist das ein Mittel. Aber letztlich ist es wirklich für mich ein Job, den ich auch sehr gerne auf der Herbstakademie mal angehen würde. Und so schauen, welche Leute sind da, mit welchen Ideen, dass wir wieder unsere Seele auf etwas Heiliges ausrichten können, ohne in irgendetwas zurückzufallen und dann nur noch mit versteinerter Miene rumzulaufen und nicht mehr die Freude und die Lust und die Liebe und das Leben erleben zu können, sondern nur noch dann in Ehrfurcht erstarren. Das ist es ja auch nicht, oder?
Christoph, bist du noch in der Leitung?
Ja, hallo, hier ist Ursula. Hört ihr mich?
Ja, wir hören dich gut.
Ja, dazu habe ich Anfang erstmal eine grundsätzliche Reaktion gehabt, schon während ihr miteinander gesprochen habt, nämlich doch, dass es doch so ist, dass wenn ich es selbst verkörpere, diese Dimension des Höheren und die Ehrfurcht davor, wenn ich das selber ja lebe, das ist ja schon mal einfach die größte größte Möglichkeit, das im anderen auch anzurühren. Also ich erlebe das, also ich, oder jeder ist ja in seinem Umfeld eingebunden und mit vielen Menschen zusammen, und das erlebe ich immer wieder, dass wenn wie ich bin, kann ich Resonanz in anderen erzeugen. Das ist ja schon mal eigentlich was ganz Wunderbares schon mal. Und dann darüber hinaus dann noch Gedanken oder Kreativität zu entwickeln, wie ihr das jetzt gerade gemacht habt oder wie es in der Anthroposophie ist, dann darüber hinaus eben auch noch Formen zu installieren oder Möglichkeiten zu installieren, um mehr Menschen zu erreichen. Das finde ich sehr schön. Ja, und zudem, also ich fand euer Gespräch überhaupt unglaublich gut und also hat in mir sehr viel bewirkt. Auch nochmal diese gute und sehr knappe Unterscheidung zwischen der früheren Spiritualität und der heutigen, von diesem Erkenne dich selbst zum Erschaffe dich selbst, was wir begreifen, dass das heute unsere Möglichkeit ist. Und zu dem Erschaffe dich selbst habe ich dann immer wieder den Gedanken, dass, und das wäre auch gleichzeitig eine Frage, ob das nicht doch aber eigentlich doch wieder eigentlich das ist, dass wir eigentlich uns selbst nur dann in diesem Sinne erschaffen können, wie wir es ja meinen, nicht irgendwie da so eine Ego-Kreation aus uns zu machen, sondern wie wir es ja meinen, dass es ja eigentlich nur so gehen kann, dass wir uns immer weiter öffnen dieser großen Dimension und dass dadurch Potenzial in uns und durch uns durchkommen kann, wo wir eigentlich dann auch wieder eher Werkzeug sind. Also nicht in dem Sinne erschaffen, im Tun oder Ideen verwirklichen, sondern immer mehr, dass wir Werk, also das ist, wie ich das erlebe, immer mehr Werkzeug werden können für diese ungeheure Intelligenz, die viel höher ist als wir, viel größer ist als wir und die uns erschaffen will. Und wir müssen einfach uns nur immer mehr weiten, sodass das durch uns durchfließen kann, was an Potenzial ja eigentlich immer als ungeheurer Reichtum vorhanden ist.
Ursula war dein Name, oder?
Ja.
Ursula, das ist natürlich wunderschön, was du sagst. Vor allen Dingen hast du nochmal reingebracht, dass dieses Erkenne dich selbst und dieses Erschaffe dich selbst eben nicht getrennt nebeneinander steht, sondern dass das Erschaffe dich selbst auch nur immer wieder auf den höchsten Erkenntnissen beruhen kann und nicht auf irgendwas. Und dann, finde ich, hast du auch noch etwas angedeutet, was Jens Heisterkamp hier auch schon mal gesagt hat, nämlich, dass das Erkenne dich selbst dadurch, dass es in diesem Werden sich manifestiert, auch nochmal eine neue Dimension bekommen kann. Also nur Erkenntnis stößt wahrscheinlich irgendwann an eine Grenze, aber wenn das Erkennende sich in demjenigen, was sich erschafft und wird und verändert, auch nochmal erkennt, dann schaukelt sich das sozusagen gegenseitig hoch. Und da bin ich dann doch geneigt, also du hast dieses Gefäß ein bisschen beschrieben. Im alten Kontext würde man das vielleicht auch als Gral oder so, das waren, glaube ich, die früheren Wörter dafür. Aber was ich spannend finde, wenn man im Alltag versucht, das zu verwirklichen oder sich zu öffnen, dann geht ja auch immer ganz viel schief. Und toll finde ich, Ursula, wenn das jetzt in dem Sinne gehe, wie ich das zum Beispiel, also wie ich das bei dir auch gehört habe, dass man auch da, wo es schief geht oder wo es nicht gelingt oder wo wir nicht richtig Gefäß waren, wo irgendwas auseinanderbricht, dass an der Stelle, wenn wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, unsere Bewusstheit, also diese Erkenntnisseite, dass dann auch wieder aus diesen vermeintlichen Fehlern etwas entstehen kann. Wenn wir sie angucken, wenn wir bereit sind, Großmutterweisheit, aus den Fehlern zu lernen, also wirklich die Bruchstücke nochmal anzugucken und zu sehen, was kann man aus diesen zusammengebrochenen Häusern für Treppen bauen, aus diesem, was nicht gelungen ist. Ich glaube einfach, dass diese Erkenntnis durch dieses Erschaffen, durch die Welt, wie sie einfach ist, auch nochmal eine höhere Dimension hat und man daraufhin wieder was Größeres erschaffen kann. Also und nebenbei noch eins bemerkt, du hast ganz am Anfang gesagt, wichtig ist, dass man selber jemand ist, aus dem diese Ehrfurcht spricht. Also ich habe sie gehört, jetzt bei dir. Und dafür bist du verantwortlich oder das hast du gemacht. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen so, dass wir, und wir meine ich jetzt nicht uns beide hier, sondern alle, die uns jetzt zuhören, so bereit sind, diese Ehrfurcht aufzunehmen, dass du sie auch so aussprechen kannst. Und das wäre sozusagen eine, das ist eine Kulturfrage. Weißt du, und da wäre meine Frage, wie können wir eine Kultur sein, in der jemand, wie in dem Fall Ursula, Ehrfurcht entfalten kann, ohne dass es komisch ist, sondern dass es ehrfürchtig ist.
Ich meine, du hast mir den Übergang aus dem Wort, das Wort aus dem Mund genommen, weil ich auch das genau Richtung Kultur ansprechen wollte, weil diese Resonanz, die du ansprichst, ist ein Kulturphänomen. Und auch das, was die Ursula angesprochen hat, in der Frage, wie macht man es miteinander, mit dem Thema von der Herbstakademie, der Schaffung einer neuen Kultur, Hand in Hand geht oder eigentlich genau das Gleiche ist. Weil die Frage ist, haben wir die seelische Stärke und die Integrität, diese Wertschätzung, von der wir reden, so wichtig zu nehmen, dass wir bereit sind, sie gemeinsam zu halten, selbst wenn das eine Minderheitskultur ist. Das heißt, eine Kultur ist, die eigentlich mit anderen kulturellen Phänomenen, wie zum Beispiel der Kultur der Ironie, in manchen konkurriert. Nicht, dass Ironie prinzipiell was Negatives ist, aber eine kontextlose Ironie, die sozusagen die Ehrfurcht vom Thron stoßt. Wenn da aber ein Respekt für einen höheren Kontext da ist, den wir gemeinsam halten, in dem Augenblick schaffen wir schon eine neue Kultur. Und ich glaube, dass viel von dem, was eine neue Kultur braucht, auch hier liegt. Dass wir erkennen, dass wir einerseits in einen größeren Kontext eingebunden sind, dass wir als Individuum nicht alles sind. Und das, was du am Anfang auch mit angesprochen hast, dass wir eigentlich dazu verurteilt sind, uns zu erfinden. Mhm. Und zwar in dem tiefen Sinn, dass es nicht nur, wir erfinden unser Ego neu, sondern wir müssen neu herausfinden, was überhaupt die Zukunft des Universums ist, in seinen tiefsten geistigen Potenzialen. Das heißt, da ist was Offenes und diese Offenheit hängt von uns ab, wo sie hingeht. Und diese zwei Dimensionen, wenn wir die ernst nehmen, entsteht eine Kultur, die einen Fokus auf eine Möglichkeit legt, die ich unheimlich spannend finde. Und das ist natürlich wieder sehr theoretisch gesprochen, aber ganz handfest, Telefonate wie diese sind praktische Beispiele der Pflege einer anderen Kultur. Wenn wir hier sitzen und miteinander diskutieren und sagen, hey, das ist mir auch wichtig und hey, das höre ich in dir, wie du bei der Ursula angesprochen hast, entsteht das Halten eines kulturellen Wertes, der für etwas steht. Und darin sehe ich ein Riesenpotenzial.
Und Tom, lass mich noch mit einem halben Satz noch sagen, was trotzdem das Wertvolle an dieser Ironie ist. Weil es gibt jetzt Leute, die hören zu und machen da was Ironisches draus. Und das Tolle daran ist, dass wenn ich das nicht abtue als blöden ironischen Witz, sondern wenn ich gucke, wo fühle ich mich getroffen, dann bin ich nämlich sofort schon wieder in der Schattenarbeit drin und merke, oh, an welcher Stelle fand ich jetzt unser Gespräch wieder so toll und so schick und so, weißt du, dass ich sofort, dass auch das eine Hilfe sein kann, wenn mich jemand ironisiert oder persifliert, dass ich auch da wieder die Stellen, die nicht sauber sind, entdecken kann und beim nächsten Mal besser machen kann. Und erst wenn ich dann wirklich mir diese ganze Ironie einfach lächelnd anhöre und sage, okay, wir gehen trotzdem weiter, dann habe ich das sozusagen rein rübergebracht. Also das kann auch eine Hilfe sein, diese Integrität, die du angesprochen hast, wirklich zu leben, dass ich wirklich in mich reinfühle und sage, fühle ich mich jetzt getroffen von diesen Angriffen oder trifft mich das eigentlich nicht?
Mensch, kann ich dir nur zustimmen. Es ist auch wichtig, es reinzubringen, weil es nicht um Bier ernst geht, sondern auch, ich meine, du hast vollkommen recht, in der Ironie liegt ja auch die Kraft, wirklich den Finger auf wunde Punkte zu lenken.
Genau, das meine ich.
Es kann uns unheimlich helfen, ja. Es ist nur der die Kontextlosigkeit dessen.
Absolut, wir sind die, da ganz
die, in ganz die sich dann vollkommen ja. Genau in sich selber verliert.
Aber wir könnten das Beste können wir einfach davon nehmen und uns, das kann uns helfen, die wahre Ehrfurcht und so weiter
genau.
Zu halten und zu tragen.
Ja. Schön, wir sind auch am Ende unserer Zeit ja. angekommen. Ich möchte noch ein paar praktische Anmerkungen machen. Das eine ist, dass wir nächste Woche am 18. und auch am 15. Oktober keinen Webcast haben, weil wir uns in den nächsten Wochen ganz auf die Vorbereitung der Herbstakademie vorbereiten. Die Herbstakademie, die hier in Frankfurt am 9. bis 11. Oktober stattfindet. Jeder von Ihnen und euch auch herzlich dazu eingeladen ist. Wir würden uns freuen, mit Ihnen dieses Gespräch hier direkt weiterzuführen. Die Anmeldemöglichkeit haben Sie mit dem E-Mail auch bekommen, wo Sie wahrscheinlich auch die Einwahldaten für dieses Telefonat bekommen haben. Wir würden uns sehr freuen, Sie, euch hier zu sehen. Und wir werden uns dann auch nach der Herbstakademie mit dem nächsten E-Mail genau den Fahrplan darlegen, wie wir mit diesen Webcasts weitergehen werden und freuen uns dann.
Please note that your conference will expire in 10 minutes.
Wie wir sehen, sind wir auch schon am Ende unserer zur Verfügung stehenden Zeit angekommen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, euch in einem der nächsten Webcasts oder hier auf der Herbstakademie zu sehen. Und wir danken sehr für eure Teilnahme und euer Zuhören bei diesem Gespräch. Und danke, Sebastian.
Danke, Tom. Danke, Katrin, auch für die Technik. Schönen Abend.